die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Ja, herzlich willkommen zur 164. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und für die heutige Episode war ich zunächst versucht, etwas zu einer Causa zu machen, die mich die längste Zeit meines Berufslebens beschäftigt und begleitet hat, die Causa Buwok nämlich. Aber das ging sich mit dem Redaktionsschluss dieser Ausgabe am 20. März am Vormittag schlicht nicht aus. Da hat das Berufungsverfahren von Gasser und anderen Angeklagten vor dem obersten Gerichtshof gerade erst begonnen. Ja, ich werde dazu noch etwas nachreichen. Ganz unabhängig vom Verfahrensausgang vor dem OGH, die überlange Verfahrensdauer, die liegt so oder so wie ein Schatten über der Causa Buwok. Ja, was im Fall Buwok viel zu lange dauerte, das wurde im Fall Pilnacek vergleichsweise im Schnellverfahren erledigt. Ja, und damit bin ich auch schon wieder beim Fall Pilnacek. Ja, uns erreichen unverändert viele Zuschriften von Hörerinnen und Hörern. Ich versuche auch heute Fragen zu beantworten. Im Zentrum dieser Ausgabe wird allerdings sein Mobiltelefon stehen. Ja, dieses Handy, das hätte 2023 eigentlich ein Beweismittel in einem bedenklichen Todesfall sein sollen. Verdacht auf bedenklicher Todesfall. Genau so war die Akte Pilnacek behördenseitig nämlich zuletzt angelegt worden. Tatsächlich wurde das Handy dann aber nicht wie ein Beweismittel behandelt. Und zwar weder vom Landeskriminalamt Niederösterreich noch von der Staatsanwaltschaft Krems. Warum das Handy vom LKA zwar abgeholt, aber nie sichergestellt wurde und wie es ein Beamter des LKA geschafft hatte, durch ein Plastiksackerl in Pilnaceks Geldbörse hineinzuschauen, das gibt es jetzt. Vorneweg will ich aber zunächst wieder auf Zuschriften von Hörerinnen und Hörern zur Causa eingehen. Da haben uns, wie gesagt, abermals einige erreicht. Ja, fangen wir vielleicht mit Pilnaceks Geisterfahrt am 19. Oktober 2023 an. Da gibt es gar nicht wenige, die daran zweifeln, dass es diese Geisterfahrt überhaupt gegeben hat. Claudia zum Beispiel schreibt, gibt es Beweise für die Geisterfahrt? Ich glaube nicht daran. So betrunken sei Pilnacek schließlich nicht gewesen. Ulrike schreibt, ich bezweifle, dass es die Geisterfahrt überhaupt gab. Ich stamme aus Krems und fahre die Strecke von Wien aus oft. Man kann da nirgends falsch auf die Autobahn auffahren. 3 Ausrufezeichen. Also um das aus der Welt zu räumen, ja, diese Geisterfahrt, die gab es. Dazu gibt es auch polizeilichen Papierkram, der mir vorliegt. Ja, und laut den Polizeiakten wurde Christian Pilnacek am 19. Oktober 2023 um 22.23 Uhr von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau auf der S5 bei Kilometer 7,5 auf der Richtungsfahrbahn Richtung Krems angehalten, wobei Pilnacek in seinem schwarzen Lexus als Geisterfahrer Richtung Stockerau bzw. Richtung Wien unterwegs war. In dem Polizeibericht sind auch 13 Anrufe von Autofahrerinnen und Autofahrern erfasst, die diese Geisterfahrt zwischen 22.14 Uhr und 22.21 Uhr bei der Polizei gemeldet hatten. Wie die Anhaltung abgelaufen ist, das kann man in einem Bericht der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau nachlesen. Ich zitiere mal daraus. Die Streife API Stockerau 2 stellte sich mit dem Dienstfahrzeug im Bereich des Streckenkilometers 7,5 quer über den ersten und zweiten Fahrstreifen und sperrte somit die Richtungsfahrbahn. Es entstand ein kurzer Rückstau. Die nachkommende Streife API Stockerau 1 konnte die Sperre am zweiten Fahrstreifen zwischen Dienstfahrzeug und Betonmittelleitwand passieren und fuhr dem bereits wahrgenommenen Geisterfahrer frontal entgegen. Sämtliches Blaulicht war eingeschalten, dazu wurden mittels Lichthupe Lichtzeichen abgegeben. Magister Pilnacek fuhr am zweiten Fahrstreifen unmittelbar neben der Betonleitwand, verlangsamte sein Fahrzeug und hielt unmittelbar vor der Streife API Stockerau 1 sein Fahrzeug an. Der Beifahrer der Streife API Stockerau 1, Gruppeninspektor K., verließ das Dienstfahrzeug und begab sich sofort zur Fahrertüre und forderte Magister Pilnacek auf, das Fahrzeug abzustellen und auszusteigen. Magister Pilnacek folgte den Anweisungen. Somit war die Fahrt um 22.23 Uhr beendet. Zitat Ende. Ja, ein Polizist dreht das Auto dann um und bringt es zum Park-and-Ride-Parkplatz der Abfahrt Tulln. Dort wird dann auch amtsgehandelt. Ja, Pilnacek macht einen Alkotest am geeichten Alkomat und der wirft 0,72 Milligramm Alkoholgehalt je Liter Atemluft aus, umgerechnet 1,44 Promille. In dem Polizeibericht ist auch eine Stellungnahme von Christian Pilnacek protokolliert. Ich zitiere wieder. Ich fuhr in Wien aus der Garage beim Museumsquartier weg und wollte nach Rossatz. Ich bin den Ansagen des Navis gefolgt. Wo ich falsch auf die Autostraße aufgefahren bin, kann ich nicht sagen. Ich war mir dessen nicht bewusst. Mir kam es allerdings eigenartig vor, dass mich viele entgegenkommende Fahrzeuge anblendeten. Zitat Pilnacek Ende. Ja, wo Christian Pilnacek falsch aufgefahren ist, das steht nicht fest. Laut Polizei soll es die Abfahrt Königsbrunn gewesen sein, die Pilnacek dann irrtümlich als Auffahrt benutzt hat. Das sind ungefähr 12 Kilometer von da, wo er dann angehalten wurde. In der polizeilichen Dokumentation sind mir allerdings zwei Dinge aufgefallen, die Fragen aufwerfen, auf die ich noch keine Antworten habe. Das Navi zum einen. Pilnaceks Freundin Karin Wurm hat mir erzählt, dass er definitiv kein Navi gebraucht hätte, um zu ihr nach Rossatz zu finden. Aber wenn, dann hätte er dafür sein Handy verwendet und nicht das werkseitige Navi seines Lexus. Ja, das Handy, um das wird später noch genauer gehen. Ja, die zweite Sache, die mich stutzig macht, Pilnacek hat bei der Anhaltung durch die Polizei auch zu Protokoll gegeben, dass er den letzten Alkohol zwischen 21 Uhr und 22 Uhr konsumiert hatte, und zwar 3/8 Wein, wobei er das letzte nach eigener Darstellung um 22 Uhr getrunken hatte. Ja, nur 22 Uhr, das wären nur 14 Minuten gewesen, bevor die erste Geisterfahrermeldung bei der Polizei einlangte. Um 22.14 Uhr, 14 Minuten nach dem letzten Achterl, war er demnach bereits als Geisterfahrer auf der S5 Höhe Königsbrunn Richtung Stockerau unterwegs. Also aus Wien kommend geht sich das unmöglich aus. Also entweder stimmt die Zeitangabe von Pilnacek nicht oder sie wurde falsch protokolliert oder er hätte in der Gegend noch jemanden getroffen und dort getrunken, bevor er sich dann nach Rossatz aufgemacht hat, wo er, wie Karin Wurm auch sagte, übrigens nicht erwartet war für diesen Abend. Das letzte dokumentierte Treffen hatte Pilnacek übrigens in Wien mit seiner Stieftochter in einem Wiener Innenstadtrestaurant, das er nach ihren Angaben um 20.30 Uhr verlassen hat. Der weitere Verlauf des Abends ist soweit bekannt, als Pilnacek von Wurms damaliger Mitbewohnerin Anna P., das ist die Sobotka-Mitarbeiterin, um 23.41 Uhr vom Park-and-Ride-Parkplatz in Tulln abgeholt und nach Rossatz gefahren wurde. Ja, und entgegen der späteren Aussagen von Wurm und P. hatte Pilnacek auch seinen Laptop bei sich, um den wird es heute auch noch gehen. Auf der Fahrt nach Rossatz habe er dann am Beifahrersitz auf seinem Handy getippt, sagte Anna P. später aus. Mit wem er da Kontakt hatte, das wissen wir allerdings nicht. In Rossatz angekommen, war er dann laut Karin Wurm schweigsam. Er habe weiterhin auf seinem Handy getippt, geraucht, eine halbe Flasche Prosecco getrunken und sich umgezogen und anschließend kurz vor 1 Uhr allein das Haus verlassen, ohne Geldbörse, ohne Handyschlüssel und Laptop. Ja, das wiederum fand Hörer Martin ziemlich sonderbar. Ich lese aus seinem Mail vor. Niemand stellt sich scheinbar die Frage, warum ein Mann, der gerade mit dem Auto alkoholisiert als Geisterfahrer unterwegs war, dem deswegen der Führerschein abgenommen wurde, der von einer Bekannten im Auto abgeholt wurde und währenddessen ständig an seinem Handy zugange war, weil er ja alle Hebel in Bewegung setzen musste, um zu verhindern, dass das am nächsten Tag schon zur Anzeige gelangt und dass sein Karriere ausbedeuten würde, ja warum dieser Mann, der dann auch noch im Haus seiner Lebensgefährtin angelangt, ein völlig unüblich schweigsames Verhalten zeigt und wieder am Handy tippte, dieses dann beim Verlassen der Wohnung einfach zurücklässt. Viele Menschen haben ihr Handy ja überall dabei, selbst am Klo. Ja, da war eine Smartwatch, aber das erklärt für mich nicht, warum Herr Bilnacek in dieser für ihn bedrohlichen Situation spät in der Nacht das Haus verlässt und einfach sein Handy zurücklässt. Muss er nicht ständig mit einer neuen Nachricht von einer der kontaktierten Personen rechnen? Und wenn es nur die Taschenlampe ist, die man in der Nacht in unwegsamem Gelände ganz gut gebrauchen kann. Zitat Ende. Ja, warum Christian Bilnacek an dem Abend so gehandelt hat, das weiß natürlich nur er. Ich will darüber auch gar nicht spekulieren. Einige dieser Fragen ließen sich wohl über das Handy bzw. Kommunikationsdaten beantworten, wenn man sie denn hätte und es auch wollte. Ja, apropos Spekulationen, wir bekommen auch Zuschriften, die die Todesumstände hinterfragen. Stichwort der tiefblaue Kopf von Bilnaceks Leichnam, den die Gemeindeärztin Dagmar W. gesehen hat, der sonst aber nicht weiter dokumentiert worden ist. Der Hörer Peter hat dafür keine andere Erklärung als eine Blausäurevergiftung. Ein erfahrener Notfallsanitäter wiederum hat mir geschrieben, die blaue Haut, auch Zyanose genannt, sei ein Zeichen für akuten Sauerstoffmangel bzw. Ersticken. Ja, und Ursachen dafür könnten Krankheit, Verletzung oder Vergiftung sein. Das sei jedenfalls kein eindeutiges Zeichen für irgendeine dieser Ursachen. Das weiter zu vertiefen erscheint mir auf Grundlage der uns vorliegenden Dokumente vorerst allerdings nicht wirklich zielführend. Ich habe mir die gerichtsmedizinischen Unterlagen noch einmal genau angesehen und dabei jetzt Folgendes gefunden. Man muss da wirklich genau lesen, immer wieder. Im Zuge der Obduktion wurde der Harn von Bilnacek im Schnelltest auf folgende Substanzen untersucht. Amphetamin, Barbiturate, Benzodiazepine, Kokain, MDMA, Methamphetamin, Morphin, Methadon, trizyklische Antidepressiva und THC. Ja, und die Ergebnisse waren allesamt negativ. Ja, wie schon berichtet, nachgewiesen wurden im Körper lediglich Spuren von Alkohol, Nikotin und Koffein. Kommen wir zum Mobiltelefon. Ja, wir wissen mittlerweile, dass Beamte des Landeskriminalamts Bilnaceks Handy am Nachmittag des 20. Oktober aus dem Haus in Rossatz zusammen mit seiner Geldbörse, Schlüsseln und anderen Gegenständen abgeholt haben. Den Laptop nicht, der blieb samt der Aktentasche zunächst im Haus zurück. Der Polizei übergeben wurden Handy, Geldbörse und die anderen Dinge vor dem Haus in Rossatz durch Anna P. und zwar in einem Plastiksackerl, wie es bisher immer hieß. Auf wessen Initiative hin diese Übergabe stattfand, da gehen die Darstellungen jetzt im Nachhinein doch ein wenig auseinander. Das LKA sagt, Karin Wurm habe den Wunsch geäußert, dass Bilnaceks Witwe Caroline List die Gegenstände bekommt. Karin Wurm sagt, die Initiative dazu sei von der Polizei ausgegangen. Sie selbst habe die Gegenstände jedenfalls nicht an List übergeben wollen. Ja, und Caroline List hat dazu selbst auch ausgesagt, in einer Einvernahme als Zeugin, ich zitiere, die Initiative zum Ausfolgen der Gegenstände ging von der Polizei aus. Es war nicht mein Wunsch. Zitat Ende. Der weitere Weg des Handys ist dann auch soweit dokumentiert. Die Polizei übergab es Lists Rechtsanwalt und der gab es dann der Witwe zusammen mit der Geldbörse und anderen Gegenständen. Ja, und Caroline List hat das Handy dann laut eigener Darstellung nach einiger Zeit aus Kummer verbrannt, und zwar mit einem Bunsenbrenner. Ja, gemeint ist vermutlich ein Flambierbrenner, also so ein Gerät, das man zum Beispiel für Crème Brûlée braucht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer der Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts den Rat gegeben hat, das Handy mit Feuer zu behandeln. Ich kann das jedenfalls nicht zur Nachahmung empfehlen. Handyakkus reagieren auf thermische Behandlung in aller Regel recht empfindlich. Da entsteht sehr schnell sehr viel Feuer. Frau List hat damals jedenfalls ein Beweismittel unschädlich gemacht, das weder vom LKA noch von der Staatsanwaltschaft Krems als Beweismittel behandelt worden ist. Das wiederum untersucht jetzt die WKStA. Ja, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beamte des LKA Niederösterreich wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zuge der Ermittlungen zu Bilnaceks Tod. In diesem Verfahren wurde Caroline List von der WKStA als Zeugin einvernommen. Und sie wurde unter anderem gefragt, ob sie sich bei der Vernichtung des Handys Gedanken darüber gemacht hat, ob das womöglich im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Krems zu Beweiszwecken benötigt wird. Und Caroline List antwortete, ich zitiere, nein, für mich war klar, dass dies nicht der Fall ist. Zu diesem Zeitpunkt war die Obduktion bereits erfolgt und ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Weder die SDA noch die Polizei hat nach dem Handy oder dem Laptop vor der Vernichtung bei mir nachgefragt. Zitat Ende. Zwei Anmerkungen dazu. Die Vernichtung bezieht sich nur auf das Handy, nicht auf den Laptop. Den hat Frau List nicht bekommen. Ja, und das mit dem ausgeschlossenen Fremdverschulden im Obduktionsbericht. Nun ja, ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass der gerichtsmedizinische Gutachter in seiner Zusammenfassung eine Feststellung mit Interpretationsspielraum hinterlassen hat. Demnach habe er keine eindeutigen Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch Dritte gefunden. So oder so, als Caroline List das Handy bekam, hatte die Staatsanwaltschaft Krems formell ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen unbekannte Täter eingeleitet und die Obduktion angeordnet. Und auf Seiten der Polizei war der Pilnercheck-Akt unter Verdacht auf bedenklicher Todesfall angelegt worden. Und obwohl diese Verdachtsmomente bestanden, übernahm die Polizei Handy und Geldbörse in einem Sackerl und schaute anschließend nicht hinein. Und zwar weder in das Handy noch in die Geldbörse. Nach eigener Darstellung wurden Pilnercheks Gegenstände als geringfügige Effekten eingestuft, also als Habseligkeiten ohne großen materiellen Wert. In dem Verfahren der WKSDA wurde einer der verdächtigen Beamten des LKA einvernommen. Er wurde unter anderem gefragt, ob Mobiltelefone für ihn unter geringfügige Effekten fallen. Der Beamte bejahte das. Das Mobiltelefon habe Gebrauchsspuren aufgewiesen und sei sicherlich nicht neuwertig gewesen. Also jetzt rein materiell betrachtet, als solches wurde es ja eingestuft. Daraufhin wollten die Ermittler von dem Beamten wissen, ob er die Gegenstände aus dem Sackerl genommen hatte. Also insbesondere das Handy und die Geldbörse. Ja, der Beamte verneinte das. Er habe den Inhalt des Plastiksackerls nur oberflächlich in Augenschein genommen, ohne die Gegenstände aus dem Beutel zu nehmen. In der Geldbörse hätten sich im Scheinfach keine Barmittel befunden, weiter habe man nicht durchsucht. Ja, daraufhin wurde der Beamte gefragt, wie er in die Geldbörse hineinschauen konnte, wo er doch die Geldbörse gar nicht aus dem Sackerl genommen hatte. Die Antwort des Beamten, das Sackerl war ein durchsichtiger Gefrierbeutel mit einem Zip. So konnte ich auch, ohne das Sackerl zu öffnen, in die Brieftasche hineinschauen. Daraufhin frage ihn die Ermittler, warum er die Gegenstände nicht einfach aus dem Sackerl herausgenommen und angeschaut hat. Antwort des Beamten, aufgrund der eindeutigen Spurenlagen war es ein Suizid und daher nicht notwendig. Okay, also meine Anmerkung dazu, die Beweisaufnahme durch den Gefrierbeutel hindurch erfolgte zu einem Zeitpunkt, da bei der SDA Krems wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wurde. Das war 6 Tage vor der Obduktion und einen Monat, bevor der Obduktionsbericht auch tatsächlich vorlag. Ja, und ich kann auch nur noch einmal betonen, von Suizid oder Selbstmord steht in dem Obduktionsbericht kein Wort. Wenn kein Polizist das Sackerl geöffnet hat, dann hat auch keiner versucht, das Mobiltelefon zu öffnen. Ja, und wenn keiner genauer in die Geldbörse geschaut hat, dann wird auch keiner den oder die PIN-Codes gesehen haben, die offenbar da drin waren. Ja, das ist jetzt tatsächlich eine kleine Überraschung, das hatte ich bisher auch nicht gewusst. Offenbar hatte Christian Pilnercheck handschriftlich 2 vierstellige Zahlen notiert und diese in seiner Brieftasche mitgeführt. Das hat Caroline List bei ihrer Einvernahme vor der WKSDA ausgesagt. Ich zitiere. Zum Zeitpunkt, als ich die Geldbörse bekommen habe, waren lediglich 5 Euro darin. Interessanterweise war in der Börse auch ein Zettel, auf dem PIN und PUC in der Handschrift von Christian standen. Im Protokoll ist an der Stelle auch eine Anmerkung der Vertrauensperson dokumentiert, die Caroline List zur Einvernahme begleitet hatte. Da steht, die Vertrauensperson ergänzt, dass auf dem Zettel lediglich 2 vierstellige Zahlen vermerkt waren. Es ist lediglich eine Vermutung, dass es sich dabei um PIN und PUC gehandelt hat. Der Zettel war auch sicher schon älter, da er ganz vergilbt und bröselig war. Zitat Ende. Einen Hinweis auf PIN-Codes in der Geldbörse von Christian Pilnatschek fand ich allerdings auch in einer Zeugeneinvernahme von Karin Wurm. Sie hat ausgesagt, dass er PIN-Codes in seiner Brieftasche hatte, weil er sich diese nicht merken habe können. In der Regel habe er das Handy aber über den Fingerabdruck entsperrt. Als das Handy übergeben wurde an die Polizei am Nachmittag des 20. Oktober, war es laut Karin Wurm übrigens eingeschaltet. Fürs Protokoll, als Karin Wurm kürzlich bei mir im Podcast war, hat sie das mit dem Fingerabdruck bzw. dem PIN-Codes in der Brieftasche nicht erzählt. Und mir lag zu diesem Zeitpunkt diese Zeugenaussage vor der WKStA nicht vor. Zu den Einvernahmeprotokollen, die ich für diese Ausgabe durchgearbeitet habe, zählt auch eines zur Befragung eines Chefinspektors des Landeskriminalamts Niederösterreich. Er sagte aus, er habe die Geldbörse selbst nie in der Hand gehabt, auch hätten seine Kollegen und er niemals Kenntnis von einem PIN oder Entsperrcodes gehabt. Er wurde da auch gefragt, warum er damals davon ausgegangen ist, dass das Mobiltelefon als Beweismittel nicht benötigt wird. Der Beamte antwortete, ich zitiere, weil die Spurenlage und die Ermittlungen für uns vom Leib leben und vom Tatort ergeben haben, dass wir von einem Suizid überzeugt waren. Dieses Ermittlungsergebnis wurde bei der Obduktion am 26.10.2023 genauso bestätigt und im schriftlichen Gutachten geschrieben. Auch die Toxikologie ergab keine verdächtigen Substanzen und bestätigte unsere ersten Ergebnisse vollinhaltlich. Magister Pilnatschek hatte das Mobiltelefon bei Verlassen des Hauses nicht bei sich. Deswegen hatte dieses für uns keine Relevanz. Wir gingen mit 99,9%iger Sicherheit davon aus, dass es sich um einen Suizid gehandelt hat. Wir gingen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Tatortermittlungen und der Vernehmung davon aus. Wenn mir vorgehalten wird, dass ich vorhin angegeben habe, dass bei einer Obduktion auch eine auf den ersten Blick nicht sichtbare Vergiftung zutage treten kann, so gebe ich an, dass die Tatortgruppe und die Beamten des Ermittlungsbereichs Leib-Leben sehr viel Erfahrung in Todesermittlungen haben und deshalb, wie bereits angeführt, das vorliegende Ermittlungsergebnis keine Hinweise und keinen Verdacht auf ein Fremdverschulden ergeben hat. Zitat Ende. Ja, damit ist zumindest dokumentiert, dass der Selbstmord für das Landeskriminalamt Niederösterreich bereits am Tag des Auffindens von Pilnatscheks Leichnam feststand. Interessanterweise wurde Pilnatscheks Smartwatch dann doch ausgewertet. Man hat nach Geo- und Gesundheitsdaten gesucht, hat der Chefinspektor ausgesagt, aber laut dem LKA dann eben keine Aufzeichnungen gefunden. Auch der Leiter des Landeskriminalamts wurde von der WKStA befragt. Er sagte als Zeuge aus unter Wahrheitspflicht und darunter Folgendes. Ich zitiere wieder und ich zitiere jetzt zum besseren Verständnis auch die Frage der Staatsanwaltschaft gleich dazu. Das Ermittlungsverfahren zur Klärung der Todesursache war offen. Ist es in derartigen Fällen nicht üblich, die letzte Kommunikation des Verstorbenen zu überprüfen, um festzustellen, ob Abschiedsbriefe, die auf einen Freitod oder Drohungen oder ähnliches, die den Verstorbenen in einen Freitod getrieben haben könnten, Hinweisen vorliegen? Juristinnen, Juristen, Deutsch. Ja, und die Antwort des Leiters des Landeskriminalamts war darauf wie folgt. Natürlich gibt es Fälle, in denen das Handy angeschaut wird. Wenn sich im Nachhinein herausgestellt hätte, dass man das Handy im Ermittlungsverfahren als Beweismittel benötigt, hätte man es im Nachhinein sicherstellen können. Im konkreten Fall gab es eine Reihe von Indizien, dass ein Suizid vorliegt. Zitat Ende. Nun, das mit dem Sicherstellen im Nachhinein dürfte dann etwas komplizierter geworden sein. Stichwort Bunsenbrenner. Ja, auch die Staatsanwaltschaft Krems hat sich zu dem Fall geäußert. Sie hat der WKStA unter anderem eine Stellungnahme geschickt und daraus lese ich jetzt vor. Zitat. Seitens der Staatsanwaltschaft Krems wurde keine Anordnung der Sicherstellung des Mobiltelefons zu Beweiszwecken erlassen, da daraus keine Klärung der Frage eines Fremdverschuldens zu erwarten war. Ja, und dann schreibt die Staatsanwaltschaft noch, darüber hinaus kann nie ausgeschlossen werden, dass in einem Ermittlungsverfahren fallaktuell richtig Entscheidungen getroffen werden, für die durch später hinzugekommene Umstände ex post betrachtet eine andere Vorgangsweise wünschenswert gewesen wäre. Würde man derartige Entscheidungen am Ende des Verfahrens kriminalisieren, müsste es folgerichtig nach Freisprüchen auch zu Ermittlungsverfahren gegen Polizei und Staatsanwältinnen sowie der Fachaufsicht kommen. Ein absurder Gedanke. Im gegenständlichen Fall gab es keinerlei Anlass für eine Sicherstellung des Mobiltelefons oder gar eine Auswertung desselben, da bereits nach den Erstermittlungen die Todesursache Suizid feststand. Aufenthalt des Opfers und Kontakte in der Zeit zwischen seiner Anhaltung als Geisterfahrer, die zweifellos das Motiv für den Suizid war, und Verlassen des Wohnhauses waren bekannt. Im Hinblick auf fehlendes Fremdverschulden wurden diesbezüglich keine weiteren Erhebungen veranlasst, da nicht relevant. Ja, und dann steht da noch ein wichtiger Satz. Das Motiv für den Selbstmord ist bekannt. Anhaltung als alkoholisierter Geisterfahrer und Führerscheinabnahme. Bei Bekanntwerden wäre neuerlich eine mediale Vernichtung von Magister Pilnacek zu erwarten gewesen. Zitat Ende. Das ist jetzt allerdings ein starkes Stück. Die Staatsanwaltschaft Krems liefert hier zum Selbstmord ein Motiv, für das es keinen einzigen Beleg gibt, nicht einmal ein Indiz. Nämlich, Pilnacek habe sich aus Angst vor neuerlicher medialer Vernichtung im Nachgang zu seiner Geisterfahrt das Leben genommen. Ja, auch so spekulativ kann man einen Fall abschließen. Während ich diese Episode einspreche, hat sich auch rund um die Causa Pilnacek einiges auf rechtlicher Ebene getan. Nach einem Bericht auf heute.at will Bundespolizeidirektor Michael Takacs Peter Bilz die weitere Verbreitung seines Pilnacek-Buchs gerichtlich untersagen lassen. Er habe dazu mehrere medienrechtliche Anträge beim Wiener Straflandesgericht eingebracht, berichtete heute. Und heute hatte die Information übrigens schneller als Peter Bilz selbst. Ja, Karin Wurm wiederum ist neuerdings auch Beschuldigte bei der WKStA und das hat mit dem Verbleib von Pilnaceks Laptop zu tun. Ich habe darüber schon ausführlich berichtet. Karin Wurm und Anna P. hatten zum Verbleib des Laptops in Einvernahmen ahnungslos getan. Sie wüssten nicht, was aus dem Laptop geworden sei, aber das entsprach schlicht und einfach nicht den Tatsachen. Und aus diesem Grund hat die WKStA zunächst gegen Anna P. als Beschuldigte ein Verfahren eröffnet, das nun auf Karin Wurm ausgedehnt wurde. Ja, das allerdings nur deshalb, weil Karin Wurm kürzlich ein weiteres Mal bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat und da ihre frühere Aussage unter Wahrheitspflicht als Zeugin korrigiert hat. Damit hat sie faktisch die frühere Falschaussage eingestanden und die WKStA, die hatte gar keine Wahl, die muss da von Amts wegen tätig werden und ein Verfahren einleiten. Ja, Fabian Schmidt hat darüber im Standard berichtet und Wurms Anwalt Volker Zackmann dazu wie folgt zitiert. Karin Wurm sei bei ihrer ersten Aussage massiv unter Druck gestanden, nachdem Wolfgang Sobotka ihr über Anna P. ausrichten habe lassen, sie solle nicht mit Medien reden und aufhören zu behaupten, Pilnacek sei keines natürlichen Todes gestorben. Wurm habe Angst vor dem einflussreichen Nationalratspräsidenten Sobotka gehabt. Sie war mit der Gesamtsituation schlichtweg überfordert und wusste nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Ja, wie gesagt, Karin Wurm hat die frühere Aussage korrigiert. Schauen wir mal, wohin das führt. Ja, und wie es das Leben so will, bin ich just in diesem Laptop-Verfahren jetzt nicht mehr nur Berichterstatter, sondern nunmehr auch ein Zeuge. Die WKStA hat mir eine Zeugenladung geschickt. Ich werde da demnächst hingehen. Ja, vorab möchte ich dazu noch nicht mehr sagen. Die Details dazu gibt's nach meiner Einvernahme. So, ich bin für heute am Schluss und habe immer noch einen Berg von weiteren Fragen aus der Dunkelkammer-Community zum Fall Pilnacek zu beantworten. Auch wenn ich ehrlicherweise weit davon entfernt bin, alle befriedigend beantworten zu können. Aber ich arbeite daran. Es wird also nicht die letzte Folge zum Fall Pilnacek gewesen sein. Ja, und zum Abschluss noch eine Hörempfehlung. Die Dunkelkammer hat ja einen Schwestern-Podcast, der heißt ganz offen gesagt. Die machen da politische Gespräche jede Woche. Und in der aktuellen Ausgabe hat Stefan Lasnik die Journalisten und Buchautoren Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold zu Gast. Ja, die beiden haben eben das Buch Allahs mächtige Influencer veröffentlicht. Und da geht es um ein sensibles Thema, das uns in der Dunkelkammer auch schon beschäftigt hat. Ja, wie nämlich insbesondere TikTok von Islamisten genutzt wird, um junge Menschen zu rekrutieren und zu radikalisieren. Wie gesagt, ganz offen gesagt, Ausgabe Nummer 1525 nachzuhören im gut sortierten Podcast-Handel. Aber jetzt bin ich wirklich fertig für heute. Bis bald.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.